SWR 2 aktuell.
Mit folgenden Themen. Der Bundeswahlausschuss hat am Nachmittag entschieden, welche Parteien zur Europawahl im Juni antreten dürfen. Russland hat erneut Energieanlagen in der Ukraine angegriffen. Und in Jerusalem gab es heute am Karfreitag bislang friedliche Prozessionen. Am Mikrofon ist Alfred Schmidt. Guten Abend. Die Politik macht heute am Karfreitag keine Pause. Das hat gesetzliche Gründe. Heute hat trotz Feiertag der Bundeswahlausschuss getagt, denn fristgemäß, genau 72 Tage vor der Europawahl am 9. Juni, musste er entscheiden, welche deutsche Parteien zur Europawahl zugelassen werden, beziehungsweise welche politischen Vereinigungen. Denn auch viele kleine Parteien und Gruppierungen sind dabei, lange bekannte und einige neue, beispielsweise das Bündnis Sarah Wagenknecht. Philipp Brost berichtet aus dem Hauptstadtstudio in Berlin.
In Deutschland treten 35 Parteien und politische Vereinigungen bei der Europawahl an. Zum ersten Mal dabei ist das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, und auch die Klimaschutzaktivisten der letzten Generation treten mit einer eigenen Liste bei der Europawahl an. 10 Wahllisten wurden vom Ausschuss zurückgewiesen. Sie haben die geforderte Zahl von Unterstützerunterschriften nicht erreicht oder andere formale Vorgaben nicht erfüllt. Bundeswahlleiterin Ruth Brandt sagte zu Beginn der Sitzung, dass es bei den Unterschriftslisten auffällig viele Unregelmäßigkeiten gab. Es wurden Unterschriften gefälscht und Personen in die Listen eingetragen, die es gar nicht gibt.
Über Gemeinden, Kreis- und Landeswahlleitungen haben mich eine Vielzahl an Hinweisen im Zusammenhang mit Unstimmigkeiten bei den zu bescheinigenden Unterstützungsunterschriften bei einiger Vereinigungen erreicht. Und das in einem Ausmaß, wie es bei vorhergegangenen Europawahlen nicht bekannt war.
Allein in Berlin wären es 589 Fälle gewesen. Bundesweit haben verschiedene Behörden Strafanzeige gestellt wegen Wahlbetrugs und Urkundenfälschung.
Ich denke, das ist eine erschreckende Feststellung und ich denke, es sollte uns allen ein Signal sein, dass das zur nächsten Europawahl und auch zu den nächsten Wahlen nicht wieder so vorkommt.
Die Bundeswahlleiterin stellt fest, dass die Fälschungen ein Ausmaß erreicht haben, das es bei vorherigen Europawahlen bisher nicht gegeben hat.
Der Bericht von Philipp Brost. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist also neu auf der Liste. Viele kleine Parteien sind schon länger im Europäischen Parlament dabei und für solche ist die Europawahl besonders wichtig, denn hier gilt keine 5%-Hürde. Lea Eichhorn beschreibt am Beispiel der Tierschutzpartei und der Freien Wähler, wie ernst diese die Europawahl nehmen.
Marcel Krohn ist einer von 3 Bundesvorsitzenden der Tierschutzpartei. Bei der letzten Europawahl gaben 1,4% der Wählerinnen und Wähler seiner Partei ihre Stimme. Das reichte für einen Sitz im Europäischen Parlament. Bei einer Bundestagswahl wären diese Stimmen verpufft. Marcel Krohn sagt deswegen:
Die Europawahl ist deswegen für uns als Partei besonders, weil wir dort tatsächlich eine reelle Chance haben, Mandate zu erringen, auch im Plural, Mandate. Und dann bekommen wir als Partei natürlich eine andere Sichtbarkeit.
In Deutschland gilt für die Europawahl keine 5%-Hürde. Im Jahr 2019 reichten daher 0,7% der Wählerstimmen, um einen Sitz zu gewinnen. Für die diesjährige Europawahl erhofft Krohn sich nochmal einen deutlichen Zuwachs.
Wir gehen davon aus, dass wir 2 Mandate erringen. Vielleicht sogar, diese Hoffnung hegen wir, vielleicht sogar 3 Mandate.
Für den Vorsitzenden der Tierschutzpartei ist das nicht nur symbolischer Einfluss. Er will tatsächlich politische Inhalte umsetzen, sagt Krohn. Geht das mit einzelnen Sitzen in einem Parlament mit über 700 Abgeordneten? Ja, sagen auch Vertreter anderer kleiner Parteien. Zum Beispiel Engin Erolu von den Freien Wählern. Die Partei stellt bisher 2 Abgeordnete in der EU. Und das zeige Wirkung, meint Erolu im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.
Im Europäischen Parlament kann man unglaublich viel bewirken. Denn es geht nicht darum, wie viel man ist, sondern in welcher Fraktion man ist. Deswegen kann schon eine Person im Europäischen Parlament sehr, sehr viel erreichen, wenn sie energisch und leidenschaftlich für ihr Thema in der Fraktion arbeitet.
Es gibt noch andere Gründe, aus denen die Europawahl für kleine Parteien besonders interessant ist, erklärt Luise Quaritsch. Sie forscht am Berliner Jacques Delors-Zentrum zu europäischer Demokratie.
Außerdem hat das auch finanzielle Anreize. Parteien, die mehr als 0,5% der Stimmen erhalten, bekommen dann aus dem Bundeshaushalt auch Unterstützung. Das waren jetzt ungefähr 80 Cent bis 1 Euro pro Stimme in der letzten Wahl.
Die Tierschutzpartei bekam 2019 rund 542.000 Stimmen. So ergeben sich schnell Beträge von mehreren hunderttausend Euro staatlicher Finanzierung. Die Bundeswahlleiterin erklärt, 59 Wahlvorschläge sind für die kommende Europawahl bei ihr eingegangen. Etwa so viele wie beim letzten Mal. Darunter auch neue Parteien, wie das Bündnis Sarah Wagenknecht und neue Gruppen, wie die Klimaaktivisten der letzten Generation. Kritiker befürchten, durch viele kleine Parteien zersplittert das Europäische Parlament. Luise Quaritsch vom Jacques Delors-Zentrum kann das nicht nachvollziehen.
Die Arbeitsfähigkeit vom Parlament, dass das immer schwieriger wird, das liegt eher daran, dass besonders rechtsextreme Parteien wahnsinnig an Stimmen gewonnen haben und die eben so eine Art Sperrminderheit bilden könnten, beziehungsweise die proeuropäischen Parteien eben nicht mit denen zusammenarbeiten.
Quaritsch beobachtet zudem, fast alle Abgeordneten der kleinen Parteien hätten sich in der Vergangenheit den großen Fraktionen angeschlossen. In den Augen der Europaexpertin ist es außerdem gut, wenn die Interessen der Bürgerinnen und Bürger möglichst breit im Europäischen Parlament vertreten sind.
Aus dem Hauptstadtstudio in Berlin waren das Hintergründe von Lea Eichhorn. Am heutigen Freitag vor 20 Jahren ist Litauen der NATO beigetreten, zusammen mit den beiden anderen baltischen Staaten, also Estland und Lettland, und außerdem Bulgarien, Rumänien, Slowenien und der Slowakei. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine setzen die Länder an der Ostgrenze des Bündnisses nun mehr denn je auf den Schutz der Allianz. Die geplante Litauen-Brigade der Bundeswehr soll dabei eine wichtige Rolle spielen. Die Vorbereitungen dafür sind im Gange, aber es gibt noch viele offene Fragen. Mario Kubina hat recherchiert und berichtet aus Berlin.
Auch Deutschland war mal Teil der NATO-Ostgrenze. Daran erinnert Boris Pistorius immer wieder, gerade erst bei einem Besuch in Sachsen.
Wir konnten uns immer darauf verlassen, dass die NATO beisteht, wenn es um Freiheit und Sicherheit geht. Und heute sind wir als größtes NATO-Mitglied in Europa, als Deutschland, als das Vereinigte Deutschland, natürlich auch Garant für Sicherheit und Freiheit auf dem NATO-Territorium und damit auch im Baltikum.
Fast 5000 Soldaten will die Bundeswehr für den Einsatz in Litauen zusammenbekommen. Eine komplette Brigade, ausgestattet mit Leopard 2 Kampfpanzern und Schützenpanzern vom Typ Puma. Das geht in die richtige Richtung, findet Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Aber reicht so eine Brigade, um das russische Regime wirklich abzuschrecken?
Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Brigade sicherlich ein Stolperstein, aber sie ist nicht die absolute Gewissheit oder die hohe Gewissheit, dass Russland es nicht versuchen würde, das Baltikum zu überfallen.
Mit der neuen Brigade will die Bundesregierung jedenfalls dazu beitragen, dass es nicht so weit kommt. Auch deshalb sollen die deutschen Soldaten auf Dauer in Litauen stationiert werden. Normalerweise werden Bundeswehrkräfte im Ausland nach einigen Monaten abgelöst. Das Verteidigungsministerium setzt darauf, dass sich genügend Soldaten freiwillig für den Einsatz in dem baltischen Land melden. Darauf hat ein Ministeriumssprecher vor wenigen Wochen bei der Regierungspressekonferenz hingewiesen.
Wir gehen also weiterhin davon aus, dass gute Freiwilligenquoten erreicht werden. Genauso habe ich aber an dieser Stelle auch schon deutlich gemacht, dass Freiwilligkeit nicht das Grundprinzip der militärischen Organisation ist.
Notfalls könnten Soldaten dazu verpflichtet werden, ins Baltikum zu gehen. Eine Option, von der Verteidigungsexperte Mölling abrät.
Wenn Sie Zwang einführen und das quasi eine Ausnahme, eine negative Ausnahme innerhalb der Streitkräfte ist, werden Sie auf hohen Widerwillen innerhalb der Streitkräfte stoßen.
Also will das Verteidigungsministerium den Soldaten den Gang nach Litauen möglichst schmackhaft machen. Im Gespräch sind zum Beispiel Zulagen und bezahlte Heimfahrten. Außerdem soll es vor Ort ausreichend Wohnungen und Kitaplätze geben. Für die Bundeswehrkräfte und ihre Familien. Sicher ist, die Brigade wird Pistorius Geld kosten. Viel Geld.
Wir gehen davon aus, dass er etwa 6 Milliarden braucht, um diese Brigade zu finanzieren. Wo die herkommen sollen, ist für uns schleierhaft.
Sagt Florian Hahn, der verteidigungspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Das Ministerium nennt auf ARD-Anfrage keine genaue Summe. Der Finanzbedarf werde zurzeit ermittelt. Offen ist auch, wie Deutschland und Litauen die Kosten untereinander aufteilen. Aber am Zeitplan hält die Bundesregierung fest. In rund einer Woche soll ein Vorkommando nach Litauen geschickt werden, gefolgt von einem Aufstellungsstab noch in diesem Jahr. Die eigentliche Verlegung beginnt nächstes Jahr und Ende 2027 wird die neue Brigade einsatzbereit sein. Vorausgesetzt, alles läuft nach Plan.
Der Bericht von Mario Kubina aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. In der Ukraine geht ein weiterer Kriegswinter langsam zu Ende. Wer aber nun gehofft hat, die Menschen dort müssten sich in der nächsten Zeit weniger Sorgen machen um Heizung und Stromversorgung, sieht sich getäuscht. Russland hat in der Nacht erneut Energieanlagen der Ukraine attackiert und den ganzen Tag herrschte landesweit Luftalarm. Kritik kommt von der US-Regierung. Sie verurteilte so wörtlich barbarische Anstrengungen des Kremls, Millionen Männern, Frauen und Kindern den Strom abzuschalten. In Kiew ist unsere Reporterin Andrea Beer. Hier ihr Bericht.
In der Nacht auf Karfreitag hat Russland die Ukraine mit fast 100 Kampfdrohnen und Raketen unterschiedlichen Typs angegriffen. Darunter Iskander und die besonders schnellen Kinschal-Raketen. Der Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe Mykola Oleschuk erklärte, man habe knapp 60 Drohnen und rund 25 Raketen abschießen können. Nach Angaben des staatlichen Netzbetreibers Ukraenergo zielte Moskau erneut auf die Energieinfrastruktur des Landes. In zentralen und westlichen Regionen seien unter anderem Heiz- und Wasserkraftwerke beschädigt worden. Energieminister Hermann Haluschenko bestätigte auf Facebook Angriffe auf Stromnetze und Kraftwerke in den Gebieten Poltawa, Tscherkassy und Dnipropetrovsk. In mehreren Regionen des Landes gelten bei der Energieversorgung der Menschen Notfallpläne. Das Energieunternehmen Detek teilte mit, es seien 3 Wärmekraftwerke getroffen und ein Mitarbeiter verletzt worden. Seit den russischen Angriffen von vor einer Woche könne Detek nur noch halb so viel Energie erzeugen wie zuvor. Man habe mit den Reparaturen begonnen, doch das Unternehmen könne die Schäden nicht ohne internationale Hilfe beheben. Das sagte Geschäftsführer Dmitru Sacharuk der Economic Pravda. Präsident Volodymyr Zelensky forderte von den westlichen Partnern unterdessen erneut mehr militärische Unterstützung für sein Land. Das ukrainische Militär habe im Winter zwar standgehalten, sei jedoch am Ende seiner Möglichkeiten, so Zelensky in einem CBS-Interview. Im Sommer rechne er mit einer weiteren Offensive der russischen Armee.
Und auch der Krieg im Nahen Osten geht heute weiter. Die israelischen Streitkräfte haben ihre Luft- und Bodenangriffe im Gazastreifen fortgesetzt, wie eben in den Nachrichten gehört. Friedlich dagegen blieb es heute am Karfreitag bislang in Jerusalem, wo die Prozession auf der Via Dolorosa in der Jerusalemer Altstadt den Leidensweg Christi nachzeichnet. Unser Reporter Julio Segador berichtet von dort.
Es ist der Höhepunkt der Karwoche in Jerusalem, die Karfreitagsprozession auf der Via Dolorosa durch die Altstadt Jerusalems. Und Sorena Martinez aus San Sebastian in Spanien ist ganz erfüllt. Ich fühle mich wie eine Bettlerin. Ich darf die Gnade Gottes erleben. Ich lebe in ihm und mit ihm. Er ist das Licht des Lebens. Das lebe ich hier gerade. Der Kreuzweg durch die Via Dolorosa, was so viel heißt wie die Straße der Leiden, zieht sich über 14 Stationen. Viele davon haben einen biblischen Bezug. Der christlichen Überlieferung nach traf hier an der 4. Station Jesus mit dem Kreuz auf dem Rücken seine Mutter Maria. Aus der ganzen Welt sind Pilger nach Jerusalem gekommen. Aufgrund des Krieges in Gaza sind es aber deutlich weniger als in den Jahren zuvor. Umberto Rosa hat sich dennoch nicht davon abbringen lassen. Er reiste aus Mexiko an. Es ist ein Lebenstraum für mich. Nie hätte ich gedacht, dass ich mal hier sein würde. Gott hat uns geleitet. Trotz der Kriegswirren in Gaza hatten wir den Mut, hierher zu kommen, ins Heilige Land, um Gott nahe zu sein, dort, wo er wirkte. Etwas abseits geht eine kleine Frau barfuß, nur mit einem weißen Gewand gekleidet, über das grobe Pflaster der Via Dolorosa. Prediba aus Sri Lanka trägt dabei ein Kreuz, das sie deutlich überragt. Das habe ich mir auferlegt zum Kreuzweg. Auch Jesus hatte keine Schuhe, nur ein Leinengewand. Ich folge den Schritten der Heiligen Bibel. Auch wenn die Orte und Stationen historisch nicht belegt sind, ziehen an diesem Karfreitag wieder viele Pilger auf den Spuren Jesu durch die Straßen, abgesichert durch zahlreiche israelische Soldaten und Polizisten. Denn die Karfreitagsprozessionen der Christen in Jerusalem fallen zusammen mit dem muslimischen Freitagsgebet am Ramadan. Dazu werden heute noch mehr als 100.000 Muslime erwartet auf dem Tempelberg, den die Muslime Al-Haram Ash-Sharif nennen.